Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Eine Nacht ganz allein in einem Museum zu verbringen, bei der Vorstellung springt doch sofort die Fantasie an. Und genau deshalb hat ein französischer Verlag immer wieder Autoren dazu eingeladen. Und dabei ist die Reihe Ma Nuit au Musée, meine Nacht im Museum, entstanden. Die Schriftstellerin Lola Lafont hat sich aus allen möglichen europäischen Museen das Anne-Frank-Haus in Amsterdam ausgesucht. Und was sie in dieser Nacht auch über ihre eigene jüdische Familiengeschichte erfahren hat, davon erzählt sie in ihrem Buch Immer, wenn ich dieses Lied höre, mit dem sie gleich bei uns zu Gast ist. Bei der Berlinale, da geht es ja neben allem Starrummel auch immer um Literatur, die immer wieder große Stoffe für die Leinwand liefert. Zum Beispiel der Roman Trauer ist das Ding mit Federn, das Debüt des jungen Briten Max Porter, mit dem er gleich einen internationalen Erfolg gelandet hat. Jetzt ist sein Buch verfilmt worden, prominent besetzt mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle. Gestern war Berlinale Premiere und meine Kollegin Gesa Ufer, die selbst Fan von Buch und Hauptdarsteller ist, war dabei und hat sich aber vorher noch mal ganz gründlich mit der Romanvorlage beschäftigt.
Max Porters Debütroman Trauer ist das Ding mit Federn ist ein schmaler, aber überwältigender Text. Er erzählt von einem Vater, der mit seinen zwei kleinen Söhnen den plötzlichen Tod seiner Frau verarbeiten muss. Noch betäubt vom Schock, die aufgewärmte Lasagne steht noch da und ein Berg Beileidsbekundungen liegt noch herum, klingelt es an der Tür. Und eine totenschwarz gefiederte Krähe steht auf der Matte. Ungefragt nistet sie sich im Haus ein. Sie ist die personifizierte Trauer. Bei Max Porter mal tröstende Instanz, mal Tricksterfigur, mal nerviger, subversiver Therapeut. Diese Krähe ist brutal, poetisch, wild. Und der britische Autor spielt mit Form, bricht Konventionen, lässt die Sprache fliegen.
The whole place was heavy mourning. Every surface, dead mum. Every crayon, tractor, coat, welly, covered in a film of grief.
Die ganze Bude ein Trauerfall. Jeder Zentimeter tote Mom. Jeder Buntstift, Trecker, Mantel, Gummistiefel mit Trauerstaub bedeckt. Die tote Mom-Treppe hinab. Klackety-klack.
Eruptiv, rhythmisch, lautmalerisch lässt Porter Gedanken, Gefühle, Erinnerungen ineinander übergehen. Manchmal liest sich das wie Lyrik, manchmal wie ein Theatermonolog, dann wieder wie ein Kinderbuch, das von einem dunklen Kern erzählt. Die Krähe spricht in grotesken, gackernden, urkomischen Sätzen, ein Element, das dem Roman seine eigenwillige literarische Sprengkraft verleiht.
I'm not dead, said Dad.
Wie überträgt man so etwas ins Kino? Regisseur Dylan Southern hat es versucht und ist krachend gescheitert. Hauptdarsteller Benedict Cumberbatch ist dabei kein Vorwurf zu machen. Er spielt den trauernden Vater mit genau jener Intensität, die ihn zum Star gemacht hat. Was ihn zum Spielen solcher Extreme antreibt, hat Cumberbatch auf der gestrigen Pressekonferenz so erklärt.
Ich glaube, genau wie Mutter Teresa, jeder von uns trägt das Beste und das Schlechteste, wozu Menschen in der Lage sind, ein Stück weit in sich. Und das zu akzeptieren, ist alles, was zählt. Und vielleicht hält mich das Spielen von anderem ab. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen, aber das Spielen hat keinen therapeutischen Aspekt.
Was den Schauspieler in diesem Film umgibt, ist allerdings eine völlige Entzauberung des Materials. Southern hat sich entschieden, die literarische Vielstimmigkeit des Buches einzudampfen, den freien Tanz zwischen Prosa und Poesie zu streichen und stattdessen eine düster dramatische Erzählung zu konstruieren, die sich irgendwo zwischen Psychodrama und Fantasy-Thriller verheddert. Und damit nicht genug, während der Vater im Roman ein versponnener Intellektueller ist, der sich intensiv mit Ted Hughes' The Crow beschäftigt, ein Werk, das selbst mit Mythen, Dunkelheit und Trauer spielt, ist er im Film schlicht Comiczeichner. Bei der gestrigen Berlinale Pressekonferenz nannte Regisseur Dylan Southern folgenden Grund für die neue Beschäftigung der Hauptfigur.
Die Hughes-Gedichte schienen mir nicht eindeutig genug und auch im Buch kritzelt Dad ja häufig etwas, um seine Gefühle auszudrücken. Und ich habe mir gedacht, ein Buch darf voller literarischer Anspielungen sein, ein Theaterstück muss szenisch auf der Bühne funktionieren und das hier ist eben die Filmfassung, die vor allem visuell schlüssig sein soll.
Damit geht ein wesentlicher Teil der literarischen Reflexion und Tiefe verloren, die das Buch so außergewöhnlich macht. The Crow ist ein Text voller Urgewalten, chaotischer Energie und düsterer Metaphorik, alles Elemente, die Porter aufnimmt und umformt. Indem der Film diesen Bezug ausradiert, verliert er eine entscheidende Dimension. Die Krähe, im Buch eine Metapher, ein poetisches Prinzip, wird im Film zur effektgeladenen Horrorfigur, einem monströsen Schreckgespenst, das bedrohlich herumkreist, aber ihre ursprüngliche Rolle als tröstender, grotesker, spielerischer Begleiter erst viel zu spät bekommt. Die Balance zwischen Grauen und Humor, zwischen Chaos und Trost, die Porters Text so meisterhaft hält, wird hier zugunsten plakativer Effekte geopfert. Die Krähe ist laut, bedrohlich, aber niemals tiefgründig. Hier bringt sie keine existenzielle Erkenntnis, keinen Funken Poesie mehr, nur noch Krach. Dylan Southern, sonst eher mit Musikfilmen hervorgetreten, hat aus der tief berührenden Geschichte über Verlust, Erinnerung und Sprache eine Art Genre-Mix gemacht, die weder der poetischen Wucht noch der anarchischen Energie des Romans gerecht wird. Während sich die Buchvorlage mit federleichtem Ernst in die Höhen schwingt, drückt der Film den Stoff brüsk auf den Boden.
Gesa Ufer hat die Verfilmung von Max Porters Bestseller Trauer ist das Ding mit Federn mit Benedict Cumberbatch bei der Berlinale gesehen. Und der Roman ist als Taschenbuch bei Kain und Aber für 10 Euro erschienen in einer Übersetzung von Matthias Göritz und Uda Strädling. Millionen Menschen besuchen jedes Jahr das Anne-Frank-Museum an der Amsterdamer Prinsengracht. Jenes Hinterhaus, in dem Anne Frank und ihre Familie sich vor den Nazis versteckte und in dem sie ihr berühmtes Tagebuch schrieb. Bis sie im Sommer 1944 verraten und verhaftet wurde und kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs im Konzentrationslager Bergen-Belsen starb. Die Schriftstellerin Lola Lafont hat eine Nacht in den Räumen dieses Hinterhauses verbracht und dabei nicht nur Anne Franks Schicksal noch mal neu entdeckt, sondern auch das ihrer eigenen jüdischen Familie. In Frankreich fand ihr Buch große Beachtung. Jetzt ist es auf Deutsch erschienen unter dem Titel Immer, wenn ich dieses Lied höre. Und ich freue mich jetzt mit Lola Lafont in Paris verbunden zu sein. Herzlich willkommen. Bonjour, Madame Lafont. Bienvenue.
Bonjour, merci.
Am Anfang Ihres Buches, da erzählen Sie, dass es Ihnen vor der Abreise gar nicht richtig gut ging. Sie hätten fast noch abgesagt, weil Sie Fieber hatten und sich krank fühlten. Was war denn da los? Hat da Ihr Körper rebelliert gegen Ihr Vorhaben?
Je pense qu'il y a eu quelque chose comme ça que...
Ja, ich glaube, das war schon so. Ich wollte eine Nacht im Haus der Familie Frank verbringen. Und wusste, dass ich mich dort nicht nur mit der Geschichte der Familie konfrontieren müsste, sondern mit meiner eigenen. Und ich denke, ich habe mich ein wenig gefürchtet davor, mit den eigenen Geistern und dem, was mir im Kopf dazu herumspukte, zu konfrontieren.
Und genau das haben Sie ja ganz lang tatsächlich vermieden, auch ganz bewusst, sich nicht mit dem Holocaust auseinanderzusetzen, gerade weil Ihre Familie jüdisch ist, schreiben Sie im Buch. Sie haben sich zum Beispiel um die Schulstunden über den Zweiten Weltkrieg gedrückt oder auch keine Dokumentarfilme geschaut. Wieso kam dann auf einmal der Wunsch auf, eben ausgerechnet in diesem Anne-Frank-Haus zu übernachten?
Parce que cet évitement est quand même lié plutôt à l'adolescence, c'était loin.
Ich denke, dieser Wunsch kommt auch daher, weil ich mich in der Jugend so sehr verweigert habe, mich mit der Shoah zu beschäftigen. Diese Geschichte des Zweiten Weltkriegs und all das, was das impliziert für die Verfolgten, war für mich weit, weit weg. Ich habe in meinen Romanen wirklich viele politische Themen aufgebracht. Ich habe mich mit dem Feminismus auseinandergesetzt, mit sexueller Gewalt. Aber vor ein paar Jahren ist mir dann doch aufgefallen, ich konnte das nicht wirklich mehr mir die Augen verschließen davor, dass ich mich mit dem Jüdischsein, meinem eigenen, nie auseinandergesetzt habe. Ich komme aus einer Familie, in der sozusagen eine ganze Generation fehlt und in der es ein Schweigen gab über das Schicksal der Familie. Ich habe das irgendwie angenommen und nicht aufgebrochen und schließlich verstanden, dass ich mich nicht mehr verweigern konnte, dem Drang, mich mit der Identität meiner Familie und meiner eigenen jüdischen Identität zu befassen.
c'était pas finalement possible d'échapper à ces identités.
Aber als Sie dieses Projekt dann angegangen sind, dann hatten Sie ja trotzdem Zweifel, ob Sie das wirklich auch dürfen, über Anne Frank zu schreiben. Was hat Sie da beschäftigt oder bewegt? Also was war die Angst oder die Bedenken?
Ich glaube, ich hatte vor vielen, vielen Dingen Angst. Vor allem aber auch davor, dass dieses Buch sich deplatziert anfühlen könnte und auch so wahrgenommen würde. Ich war geradezu besessen von der Idee, dass es etwas Obszönes haben könnte, heute über Anne Frank, deren Schicksal ja doch zugänglich ist und bekannt ist, zu schreiben. Sie ist einfach über diese Jahrzehnte hinweg eine Ikone geworden, ein sehr, sehr starkes Bild. Das prägt alles, was wir wissen über, wie man sein Leben im Versteck vollbringen kann. Ich habe letztlich über mein eigenes Schreiben und dass ich thematisiere, wie ich dieses Buch beginne zu schreiben, einen Zugang dazu gefunden. Und natürlich war auch die Begegnung, der Austausch mit Lorraine Nussbaum sehr wichtig. Eine Literaturwissenschaftlerin, eine sehr, sehr alte Frau, die mit Margot Frank, der Schwester von Anne Frank, befreundet war und die mir klar gemacht hat, dass Anne Frank nicht nur Tagebuch schreiben wollte, sondern selber daran gearbeitet hat, Autorin zu werden. Diese Absicht, dieser Wille zu schreiben und selber etwas zu formen, das war für mich der mögliche Weg und der Zugang, der dann mein eigenes Schreiben auch bestimmt hat.
Son travail, sa volonté de travailler, ça a été un chemin possible.
Sie beschreiben das ja auch sehr schön im Buch, wie Sie nicht nur mit Lauren Nussbaum sprechen, sondern auch wie Sie in Amsterdam ankommen und auch dann im Wohnhaus der Familie Frank sein konnten, wie nett die Mitarbeiter des Museums, auch der Museumsdirektor, Sie begleitet haben bei diesem Projekt. Wie war das, als Sie da ankamen? Was war so Ihr erstes Gefühl oder Ihr erster Eindruck?
Je crois, quand je suis arrivée, comme je savais que j'allais être seule pendant...
Ja, ich wusste, als ich im Haus ankam, dass ich genau 12 Stunden allein sein würde, vom späten Abend bis zum Morgen. Und ich habe innerlich so eine Art Barriere aufgebaut. Ich hatte tatsächlich Angst, dass ich die Nacht dort sitzen würde und nicht aufhören könnte zu weinen, dass ich schreien würde, dass ich mich selbst verliere. Also ich habe diese Distanz aufgebaut, weil der Ort mir selber wie ein Abgrund vorkommt. Er ist ein Abgrund, in den man schaut. Und es war mir unmöglich, das Zimmer von Anne Frank zu betreten. Ich habe das wirklich hinausgezögert, denn es ist ja ein Zimmer einer Jugendlichen. Es ist eingerichtet wie das Zimmer eines jungen Mädchens mit Bildern an der Wand. Und ich habe mich dann auch gefragt, was wollen wir? Ich schließe mich da ein oder den Besuchern an, die alle in dieses Haus strömen und es besuchen. Was wollen wir dort finden, in diesem Zimmer? Was genau bedeutet es uns? Ist dieses Zimmer und es zu betreten tatsächlich das Herzstück der Geschichte? Oder geht es nicht eher darum, dass wir in ein Zimmer schauen und uns in einem Haus bewegen, in dem Anne Frank schrieb und davon träumte, selber einmal Schriftstellerin zu sein?
Und was Sie ganz deutlich zeigen in Ihrem Text, ist ja, dass dort eben die Menschen abwesend sind. Das ist überhaupt, finde ich, so ein Zentralmotiv in Ihrem Buch, diese Abwesenheit oder Lücken oder Leere. Würden Sie das auch so sehen, dass das eben sich ja quasi das Zentrum dieses ganzen Projekts eigentlich ist, Leere?
Ich denke, es geht ja um die Leere und die Abwesenheit, aber genauso um das Chaos und den Lärm, der um die Person Anne Frank gemacht wird. Es geht um die Vereinnahmung ihrer Person und ich denke da tatsächlich durch die Filmindustrie in Hollywood. Man hat ihr Leben und ihren Charakter, ihr Temperament verkitscht. Also in den 50er Jahren, als ihr Leben im Versteck verfilmt wurde, da ging es nicht um die Deportation. Man wollte auch das Buch nicht wirklich als Ganzes lesen. Es ging um den Streit mit der Mutter. Es ging darum, dass sie in den jungen Peter verliebt war. Aber man hat nicht von ihrem Tod gesprochen. Der kann natürlich auch nicht Thema des Tagebuchs sein. Aber trotzdem wissen wir ja, was am Ende stand, was ihr geschehen ist. Also mich interessierte eigentlich eher alles, was sie nicht schreiben und nicht sagen konnte, auch in ihrem Tagebuch. Das ist in gewisser Weise der Gegensatz zu der Leere, ja, von der ich in meinem Buch auch spreche. Aber in der Tat, es ist schon so, in der Nacht, die ich dort allein war, in dem Haus, im Versteck, habe ich eine schreiende, eine ohrenbetäubende Abwesenheit gespürt.
Pendant la nuit, il y avait cette absence criante.
Von einer Nacht im Anne-Frank-Museum in Amsterdam erzählt die französische Schriftstellerin Lola Lafont in ihrem Buch Immer, wenn ich dieses Lied höre, in dem sie auch ihrer eigenen jüdischen Familiengeschichte nachspürt. Lola Lafont, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass Anne Frank bis heute für die verschiedensten Positionen vereinnahmt wird, zum Beispiel während der Pandemie. Also als Sie gerade dieses Buch geschrieben haben, da haben sich zum Teil auch Gegner der Corona-Maßnahmen mit ihr identifiziert. Warum, denken Sie, ist Anne Frank bis heute so eine beliebte Projektionsfläche für die unterschiedlichsten Menschen?
Ja, das finde ich ist ein bisschen schwierig zu wissen. Also sicher ist, dass sie, Anne Frank, als Jugendliche alle Jugendlichen anspricht. Die Gleichaltrigen schließen sich ihr auf, fliegen ihr entgegen. Ich habe selber viele jugendliche Figuren in meinen Büchern und Coming-of-Age-Geschichten erzählt. Ja, es ist schon so, auch Erwachsene können alles Mögliche in dieses jugendliche Leben hineinprojizieren. Was das Tagebuch angeht, so hat man, kaum war es erschienen und verlegt worden, gesehen, dass Holocaust-Leugner sich an ihrem Text festgebissen haben, um anhand von einiger Stellen, die sie herausgreifen, belegen zu können, dass die Shoah so nicht stattgefunden hat. Wir haben gesehen, dass vor wenigen Monaten, es ist nicht lange her, Mitglieder der amerikanischen QAnon-Bewegung Bullen auf das Museum, also auf das Anne-Frank-Haus, gesprüht haben. Sie behaupten, Anne Frank hätte nicht existiert. Das ist ungeheuerlich. Man sieht, welche Symbolkraft ihre Person hat. Ich finde, in ihrem Tagebuch gibt es Passagen, in denen sie den Krieg und das Fortgehen des Krieges reflektiert, die zeugen von einer so politischen Reife, dass sie deshalb immer eine wichtige Stimme bleiben wird, die wir wahrnehmen.
Qu'elle continue à être si importante.
Lola Lafont, Sie bringen in Ihrem Buch einem Anne Frank sehr differenziert und vielschichtig nah, aber es ist ja eben auch ein Buch über Sie selbst und Ihre Geschichte. Und da fiel mir eine Episode besonders auf, die mit dem Titel des Buchs zusammenhängt. Denn Sie merken einmal in dieser Nacht im Museum, dass Sie müssen auch von einem Jungen erzählen, den Sie als Kind kennengelernt haben und von dem Sie dann den Titel eben entleihen. Wie sind Sie auf ihn gekommen, da in dieser Nacht allein im Hinterhaus?
Ça, c'est difficile de répondre. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a semblé, enfin.
Ja, das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Ich habe damals noch in Bukarest, wo ich gelebt habe als Kind, einen Jugendlichen kennengelernt, der später mit seinen Eltern, wenig später, nach Kambodscha ausgereist. Er kam aus Kambodscha ursprünglich. Und dieser Junge ist gestorben. Ich habe Briefe von ihm erhalten. Er sollte anonym bleiben in diesem Buch. Dieser Junge ist durch den Terror der Roten Khmer umgekommen, so wie seine Eltern und zigtausende von Menschen. Und ich dachte mir, ich möchte ihm einfach einen Platz geben. Wo denn sonst? Also das Haus, in dem Anne Frank gelebt hat, aus dem sie deportiert wurde, ist der Ort, an dem ich sein Leben dann in gewisser Weise verortet habe. Es ist der Ort, in dem ein Mensch leben sollte, der im Lager umkam.
Dans l'endroit où une fille de son âge qui écrivait est morte d'un génocide.
Sie haben also solche Erinnerungen gehabt, Sie haben beobachtet in dieser Nacht, Sie haben recherchiert. Und wie ist dann dieser Text daraus geworden, der ja auch so eine Mischform ist, irgendwas zwischen Essay, Dokumentation und Roman? Wie haben Sie weitergearbeitet nach dieser Nacht im Museum?
J'ai travaillé comme pour tous mes livres, en fait. Je pense que je travaille toujours.
Eigentlich bin ich vorgegangen wie in meinen anderen Büchern auch. Ich arbeite immer viel mit dokumentarischem Material und verbinde Wirklichkeit mit sehr subjektiven Erlebnissen und Geschichten und Begebenheiten. In den Monaten, die meiner Nacht im Anne-Frank-Haus folgten, bin ich also meine Notizen durchgegangen. Ich bin in Archive gegangen. Ich habe zum Beispiel auch das, was ich vorhin erzählt habe über die Verfilmung des Tagebuches durch Hollywood, in den Monaten danach erst recherchiert und gefunden. Bin auch auf ganz entsetzliche Aussagen aus den 60er Jahren gestoßen, wo man sich darüber wundert, wie Freud, muss man fast sagen, dass keine Nazis auftauchen in dem Tagebuch, eine Ungeheuerlichkeit an sich. Ja, mir wurde aber auch klar, dass ich für dieses Buch nicht so viel Zeit mir nehmen würde, wie für meine anderen Fiktionen. Das hat damit zu tun, dass mein Buch natürlich die Shoah berührt und sie ist der Abgrund schlechthin. Ich wollte also schneller arbeiten, weil für mich aus vielerlei Gründen eine Dringlichkeit bestand. Es ging auch darum, dass ich meiner Mutter etwas geben wollte. Meine Mutter ist heute eine alte Frau. Sie war als jüdisches Kind versteckt. Und ich wollte, dass es möglich sei, dass sie dieses Buch liest. Und sie hat es gelesen.
Je voulais que ma mère puisse le lire. Ma mère a été une enfant cachée pendant la guerre. Et je voulais qu'elle puisse le lire et elle l'a lu.
Und hat das etwas verändert in Ihrer Familie und auch für Sie selbst? Was hat diese Arbeit an diesem Buch auch an Ihrem Selbstverständnis verändert?
Ah là là, elle a changé ma vie dans le sens où...
Oh là là, ja, das Schreiben des Buches, das hat doch eine Menge verändert. In gewisser Weise war ich gar nicht gefasst darauf, wie groß das Echo, der Widerhall in Frankreich auf die Veröffentlichung meines Buches war. Ich habe mehr als 60 Begegnungen mit Lesern gehabt in verschiedenen Städten über das ganze Land verteilt. Und das Erstaunliche ist, das waren eben Leute, die in meine Lesung kamen, die wirklich aus allen Generationen kamen. Mittlerweile ist mein Buch auch Schullektüre. Die Menschen, die zur Lesung kamen, teilten nicht meine eigene Familiengeschichte, aber sie haben verstanden, dass ich etwas Lebendiges aus dieser Geschichte machen wollte, dass ich aus einer Familie komme, die zerrissen wurde. Und mir war klar, dass dort Menschen waren, die mir auf meinem Weg durch dieses Haus, durch die Geschichte von Anne Frank und der Wiederbegegnung meiner eigenen Geschichte gefolgt sind. Und das hat mich tatsächlich sehr bewegt, geradezu erschüttert. Es ist so, dass ich hunderte von Briefen erhalten habe und immer noch erhalte. Die Leute schreiben mir meist auf Instagram und es sind wirklich persönliche Briefe. Manchmal habe ich den Eindruck, das ist, als wenn Anne Frank noch immer schreiben würde.
Beaucoup, beaucoup de lettres manuscrites, comme si Anne Frank continuait à faire écrire les gens.
Lola Lafont, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute nach Paris. Merci beaucoup, Madame Lafont.
Merci et bonne journée.
Und vielen Dank auch an unsere Übersetzerin Sigrid Brinkmann. Und das Buch Immer, wenn ich dieses Lied höre, Im Versteck von Anne Frank von Lola Lafont, hat Elsbeth Ranke aus dem Französischen übersetzt. Erschienen ist es beim Aufbau Verlag. Es hat 173 Seiten und kostet 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Von der Liebe erzählen Dichter ja seit Jahrtausenden immer wieder anders und neu. Und das scheint sich auch der Österreicher Andreas Unterweger gedacht zu haben. Denn in seinen beiden Romanen Wie im Siebenten und So Long Annemarie, da geht es vor allem um Frühlingsgefühle, rauschhafte Hochphasen und auch darum, wie schnell das alles auch manchmal wieder vorbei sein kann. Jetzt sind zum ersten Mal Gedichte von Andreas Unterweger erschienen und ich bin gespannt, ob er auch dabei seinem Thema treu geblieben ist. Björn Heyer hat Haus ohne Türe gelesen. Herr Heyer, ist das ein Haus der Liebe, in das der Autor uns da mitnimmt?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem mit sehr vielen unterschiedlichen Zimmern, um in Ihrem Bild zu bleiben. Es werden also sämtliche Facetten der Liebe beleuchtet, die große Erfüllung, die romantische Seelenverwandtschaft. Und wenn ich vielleicht gerade auch mal mit den schönen Momenten beginnen darf, ein kleiner Vierzeiler an der Stelle. Du wohnst in einem dieser Wolkentürme am Rand einer bodenlosen Stadt. Aus deinem Fenster fällt ein Sonnenstrahl auf mich, der mir folgt, wohin ich auch gehe. Na, da hört man schon so ein bisschen, es geht jetzt so um liebende Verantwortung, ist so eine Feier auch der Treue. Und diese Texte stehen aber dann wiederum in so einer Opposition zu einigen Miniaturen, die so richtig auch die Tragik der Liebe thematisieren, wo es dann auch in Rache umschlägt. Es gibt ein Poem, in dem ein lyrisches Ich beispielsweise in den Garten geht, einen Vogel rettet und ihm kommt der Gedanke, dieser Vogel ähnelt doch sehr einer vergangenen Liebschaft. Und von der heißt es, dass sie die Frau gewesen sein soll, die ihm am wenigsten wehgetan hätte und am meisten. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was bedeutet das? Naja, die Konsequenz des lyrischen Ichs ist, es öffnet die Tür und lässt die Katze heraus, also die natürlich dann den Vogel auch fangen wird wahrscheinlich. Da geht es dann schon sehr auch um die Schattenseiten, um das Dunkle, um Trennungsschmerz. Insofern, ja, tatsächlich sehr vielschichtig, wie ihr dieses Thema hier aufgreift.
Und ein Beispiel haben Sie uns ja gegeben, ein Vierzeiler, das ist ja eine relativ einfache lyrische Form. Und Form ist ja eh wichtig bei Lyrik. Was spielt es hier für eine Rolle bei diesem Nachdenken über die Zweisamkeit?
Ja, dieser Vierzeiler ist jetzt gar nicht so ganz charakteristisch für die Form des ganzen Bandes. Unterweger hat sich dafür entschieden, mit bestimmten Aspekten der Verkomplizierung, nenne ich das jetzt mal, zu spielen. Also er operiert sehr viel mit Ketten und Schachtelsätzen, wirklich in so Thomas Mannscher Manier, dass man manchmal gar nicht mehr weiß, wie hat jetzt der Satz begonnen, wie endet er. Es kommen häufig doppelte, dreifache Verneinungen vor. Ich glaube, er macht das deswegen, weil er dadurch eben dieses emotionale Chaos darstellen will. Wir alle kennen diese Frage, wie ist der Beziehungsstatus, und manche sagen kompliziert. Ja, Liebe und Partnerschaft ist immer kompliziert, anspruchsvoll, voraussetzungsreich und so weiter. Deswegen eben auch bewusst hier Formen, die so ein bisschen uns auch manchmal auf holprige Wege führen. Kontinuität schaffen da ein paar Motive, also Spiegel kommen sehr häufig vor oder es gibt einen ganzen Zyklus über die Träne. Und das ist ein sehr zentrales Symbol, finde ich, in diesem Band, weil die Träne ja seit der Romantik auch so ein Erinnerungsaggregat ist, ne? Also wo sich der Schmerz der Vergangenheit vergegenwärtigt. Und tatsächlich geht es auch hier fast immer um vergangene Beziehungen. Es geht also um Erinnerung ganz stark.
Schaut er denn da beim Stichwort Erinnerung auch wirklich nur aufs Zwischenmenschliche oder geht es da auch mal um andere Bereiche des Erinnerns?
Tatsächlich weitet er da den Band. Also so wie dieses Passé und die Reflexion dessen beim lyrischen Ich verortet ist, so weitet er das quasi ins Gesellschaftliche auch aus und beschäftigt sich vor allem mit unserer Gedenkkultur. Er kritisiert sehr stark einen ja durchaus viralen Geschichtsrelativismus, eine Geschichtsvergessenheit. Auch hier vielleicht nur zwei Beispiele. In einem Gedicht ist die Rede von einem Platz für alle und es wird ganz spät erst gesagt, dass das eigentlich mal früher der Adolf-Hitler-Platz gewesen sei. Oder es beginnt ein Gedicht mit so einer typischen ja, Herbstlyrik-Impression über die Rummelsburger See und allmählich wird klar, auch dieser Ort ist sehr überschattet. Dann ist die Rede von den Arbeits- und Bewahrungshäusern, das ist ein Zitat, wo also auch Repressionen stattgefunden haben, bis hin zum Krieg in Kabul, der auch noch mal vorkommt. Also diese Mahnung zur Erinnerung ist durchaus hier auch, ja, kann man sagen, politisch zu verstehen.
Also aber auch ganz schön viele unterschiedliche Themen, die da angespielt werden, was Sie jetzt aufgezählt haben. Fügt sich das denn trotzdem zum stimmigen Gesamtbild dieser Band?
Ja, da würde ich schon ein bisschen Kritik anbringen. Ich würde also nicht in Durchweg empfehlen. Tatsächlich empfinde ich es so, als wenn die Kuratierung manchmal etwas willkürlich anmutet. Also man hat so ein bisschen Sammelsurium. Es gibt noch viele andere Themen. Ein Gedicht, das eine Hommage an Nirvana ist, dann kommt ein Text über eine sogenannte Vorgartenmeile mit Hobbits und Anspielung auf Edward Hopper, überhaupt ein Band, der sehr, sehr viel zitiert. Oder ein weiteres Gedicht über ein sehr surrealer Text über die Verwechslung einer Meerjungfrau mit einer Phytonschlange in einer Klobmuschel, ja. Und all das steht quasi so neben und zwischen diesen Liebesgedichten. Da fehlt mir so ein bisschen die Signatur, so dieser rote Faden auch in stilistischer Hinsicht. Trotzdem würde ich sagen, dieser Band enthält wirklich sehr tragende, expressive Poeme, die Sentiment und Formbewusstsein verbinden. Sind einige Perlen und wenn man die hat, dann lohnt sich eigentlich die Lektüre auch schon sehr.
Sagt Björn Heyer über einen Lyrikband von Andreas Unterweger, Haus ohne Türe. Erschienen ist das Buch beim Droschel Verlag für 21 Euro. Wir hatten ja heute schon von einer Nacht im Museum gehört, aber mal ganz allein in einer Buchhandlung zu sein, das wäre ja auch nicht schlecht. Die Aachener Buchhandlung Backhaus, sie macht sowas fast möglich bei der Spätlese. Und was das ist, das frage ich jetzt mal Buchhändler Bernd Brandenburg. Hallo, herzlich willkommen, Herr Brandenburg.
Danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich auch. Sie lassen also Ihre Kunden ernsthaft allein im Laden, ohne Angst vor Flecken oder Eselsohren.
Genau, da haben wir Vertrauen. Und das ist jeden letzten Freitag im Monat so von 19 bis 22 Uhr. Erst mache ich eine Führung durch den Laden, dass man so weiß, was gut ist und was angesagt ist und was unsere Herzensbücher sind. Und dann bei einem Buffet von Bio-Wein, Bio-Käse und frischem Brot haben alle Zeit, Bücher zu entdecken, an die sie vielleicht noch nie gedacht haben oder Rubriken kennenzulernen, für die sie sonst weniger schwärmen.
Machen Sie da auch so Schwerpunkte, wie jetzt vor der Bundestagswahl dann nochmal so eher politische Bücher auslegen oder die Lieblingsbücher, die Sie uns heute vorstellen?
Auf jeden Fall. Wir sind eine politische Buchhandlung und auch bei dem Buch, was ich an zweiter Stelle, denke ich, vorstelle, ist eine große Botschaft dabei. Und nicht nur die Demokratie ist fragil, es ist auch wichtig, dass wir uns auf die Menschenrechte besinnen. Und selbst wenn eine Masse die Demokratie schätzt, muss es nicht heißen, dass sie die Menschenrechte hochhält. Und dazu gibt es Bücher, die das wunderbar vormachen.
Und da ist der Heinz Liebmann mit Das Vaterland auch ein gutes Beispiel. Das ist jetzt dieser Titel, auf den Sie gerade angespielt haben.
Genau, dann machen wir damit fangen wir damit an. Und der Heinz Liebmann war ein bekannter Schriftsteller und ist ins Exil gegangen. Und das Buch Das Vaterland hat er 1933 geschrieben. Es ist in den Niederlanden auf Deutsch erschienen. Und es ist eine Bestandsaufnahme, es ist wirklich ein Zeitdokument, eine Dokufiktion. So ist es passiert in den ersten Monaten von 1933. Da kommt ein Schiff, das ist ein genialer Coup, die Geschichte so zu erzählen, war 2 Monate weg vor Island, Fische fangen, und dann kommen die zurück in den Hamburger Hafen und es kommen ihnen schon Schiffe entgegen mit der Nazi-Flagge. Und dann ist Hamburg geflaggt mit den Hakenkreuzen. Und dieses ist eines der ersten Dokumente der Exilliteratur. Und die Deutschen wollten seine Auslieferung, und auf internationalen Protest hin ist es ihm gelungen, erst nach Frankreich, dann in die USA zu emigrieren. Und die Geschichte macht das perfekt. Diese Mannschaft an Bord steht eigentlich für die Gesellschaft, und alle Charaktere, alle Typen kommen vor. Und wie ist dieses Deutschland mit diesen Neuankömmlingen umgegangen? Und das Buch ist sprachlich nicht 90 Jahre alt, es ist modern, abgeschlankt. Es wirkt für mich so jung wie ein Fabian von Kästner oder die Bücher von Klaus Mann. Und ein dramatisch genialer Coup, so die Geschichte zu erzählen, die sich so zugetragen hat. Also das sage ich wirklich nochmal, ist eine Dokufiktion, es ist so passiert, aber ein leider spannend tragischer Roman. Absolute Empfehlung.
Also eine absolute auch Wiederentdeckung. Das Vaterland von Heinz Liebmann bei Pendragon erschien. Und dann haben Sie uns ein Debüt ausgesucht von Ulrich Rüdenauer. Abseits heißt es, beim Bärenberg Verlag erschienen. Was begeistert Sie an diesem Buch?
Als ich das in Händen hielt, habe ich mir gedacht, irgendwann möchte ich das bei der Lesart vorstellen, und ich wünsche es jedem Leser, jeder Leserin. Es ist so ein Liebling von mir und es unterscheidet sich so sehr von zig anderen Büchern in Sprache, in Geschichte. Es ist stilistisch so herausragend. Es ist die Geschichte des 9-jährigen Richard im Süden Deutschlands. Auf einem Bauernhof wächst er auf, Mitte der 50er Jahre. Und nicht bei Vater und Mutter, sondern bei Tante und Onkel. Und der Erzähler erzählt die Geschichte, die der Ursprüngliche ihm später zugetragen hat. Und er macht das wirklich meisterhaft. Und ich finde ein Leuchten in den Seiten, im Dunklen des Hofes. Und das Lesen wird für den Protagonisten, für den Richard, ein Trost und ein Ort. Also es geht immer um Sprache. Und Es ist ein Roman zum Entschlüsseln. Wer sind denn die Eltern? Was ist Ende des Krieges passiert? Ein Buch auch über Menschlichkeit, gesucht und gefundene. Und ich glaube, es ist so ein bleibendes Buch, das viel überdauern wird.
Dass man auch immer mal wieder in die Hand nimmt, so hört sich das für mich an.
Auf jeden Fall. Ich bin so begeistert.
Und, ja, ich merk's.
Und möchte das auf alle Hörerinnen und Hörer übertragen. Geht in eure Buchhandlung, kommt zu uns und lest Probe und dann nehmt ihr es gleich mit.
Das wäre jetzt eigentlich fast schon ein schönes Schlusswort für unser Buchgespräch abseits von Ulrich Rüdenauer im Bärenberg Verlag. Aber Sie haben noch ein Buch, das letzte von Edel Adnan ausgesucht. Das müssen wir ganz kurz auch noch vorstellen.
Machen wir ganz kurz. Genau, und sie hat eine wirklich leidenschaftliche Übersetzerin in Claudia Ruschkowski gefunden. Und da erleben wir Edel Adnan wieder als große Humanistin. Sie ist auch Malerin. Nicht nur Schriftstellerin und Dichterin gewesen. Und das Buch hat zwei Teile, auch Gespräche mit meiner Seele ist der zweite Teil. Und wenn wir ihre Bilder betrachten, da gab es eine große Retrospektive in München, im Lehnbachhaus und in der Kunstsammlung in Düsseldorf, die auch eigene Bilder haben. Und diese scheinbare Einfachheit ihrer Bilder haben ihre Texte nicht. Sie sind philosophisch. Und in diesem Band Hochbranden ist eine Dichte an Gedanken im nächtlichen Haus. Sie wirken ungeordnet, sie wirken wirr. Wir finden einen Zugang in der Fülle eines gelebten Lebens stellt Edel Adnan Dinge in Frage. Gedanken und eigene Wahrheiten branden hoch und wir können uns damit beschäftigen. Man liest das nicht so runter. Es ist eine Aufgabe, eine Forderung an den Leser, sich damit zu befassen.
Also noch eine Empfehlung von Bernd Brandenburg. Hochbrand, ganz frisch erschienen im Januar zum 100. Geburtstag von Edel Adnan, der am 24. Februar jetzt ist. Übersetzt hat Claudia Ruschkowski und erschienen ist das Buch in der Edition Nautilus. Herr Brandenburg von der Aachener Buchhandlung Backhaus, vielen Dank für diese Empfehlungen. Alles Gute nach Aachen.
Sehr, sehr gerne. Danke Ihnen.
Schönen Tag noch.